Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, liebe Terranerinnen und Terraner, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Hier ist das Echo von Tolot. Hier ist der Martin.
Der Sven.
Und der Ralf.
Quack.
Und die Haluta-Ente.
Genau.
Herzlich willkommen.
Im Hintergrund.
Yippie. Wir besprechen heute die dritte Periroda-Neo-Staffel mit dem bombfunktionösen Namen Das Galaktische Rätsel.
Das hast du wunderbar gemacht.
Das habe ich großartig gemacht, ich weiß. Es ist auch der einzig passende Sound zu dieser wundervollen Staffel, die uns der Ralf in seiner Gänze jetzt kurz vortragen wird. Wir sprechen wieder über 8 Bände. Ralf, bitte.
Ja, erst einmal besteht sie natürlich, wie du sagst, aus 8 Bänden, wie auch die bisherigen. Das wird auch noch ein Weilchen so bleiben, die von verschiedenen Autoren geschrieben wurden, unter anderem dem Exposé-Autor Frank Borsch, der Michel Stern, dem Mark A. Herren, dem Hermann Ritter, Alexander Huiskis, oh, wie spricht man das eigentlich aus? Weiß ich gar nicht. Dem Wim van de Maan, Christian Montillon und nochmal Frank Borsch. Und wenn wir schon mal dabei sind, kann ich auch gleich in die unglaublich tolle Zusammenfassung gehen, die der Martin sicher mit Freuden hören wird, weil er sie nicht selber machen musste.
Yippie!
Fangen wir also an mit Band 17, der Administrator von Frank Borsch. Und der beginnt eigentlich damit, dass Reginald Bull, Perry Roden und der Ferrone Chector auf dem Riesenplaneten Gol landen und das topsidische Raumschiff Nesbitt Breck finden. Das ist so ziemlich die Quintessenz davon, was sie dort tun. Und Perry hat dabei die Vision einer halbkugelförmigen Welt. Baba! Und dass er dorthin gerufen wird. Gleichzeitig untersucht dann Crest mit Hilfe der Mutanten in der Tiefseekuppel bei den Azoren, die sie ja schon in der letzten Staffel gefunden hatten, nach irgendwelchen interessanten Dingen und entdeckt ein Versteck des ehemaligen Kommandanten. Inklusive einer Schriftrolle. Wie kommen Arkoniden auf Schriftrollen? Kurz darauf erfährt er dann, dass er selbst an Krebs erkrankt ist und will den in der Tiefseestation stehenden Transmitter für die Suche nach der Welt des ewigen Lebens nutzen.
Map, map. Jedes Mal, wenn jemand Transmitter sagt, werde ich ab jetzt Map machen.
Transmitter, 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 Transmitter.
Map, 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 mach weiter.
Das kann jetzt sehr häufig werden. Zurück in Terrania soll dann Perry zum Administrator der Terranischen Union gewählt werden. Eventuell sogar auf Lebenszeit, was er rigoros ablehnt, und stattdessen schlägt er Homer G. Adams vor, welcher dann sogar gewählt wird. Und ja, er nimmt die Wahl an. Dann gehen wir über zum nächsten Band, Band 18, der erste Tort von Michel Stern. Tort ist der Herrscher der Ferronen. Perry und Tora und noch ein paar andere suchen im Vega-System nach einem, Achtung, es kommt, Transmitter.
Nee.
Um Crest zu folgen. Sie finden einen auf einem Mond.
Nutzen.
Ey, ich habe das nicht gesagt.
Entschuldigung, der war versteckt. Sie finden einen auf einem Mond. Nur weil
ach so,
du nicht das Transmitter sagst, hindert mich das nicht vor dem Map.
Das zählt also auch.
Okay.
Natürlich. Sie nutzen ihn.
Map.
Und finden sich 10.000 Jahre in der Vergangenheit wieder. Sie werden in eine Schlacht verwickelt, treffen den ersten Tort. War der da eigentlich schon der erste Tort? Ich glaube nicht. Und verlassen zum Schluss diese Zeit wieder durch den Transmitter im Palast des Tort. Du bist zu langsam.
Deutlich.
Gleichzeitig suchen auf der Erde Julian Tiflor und Cookie nach Tiflors Vater. Um einer Spur nachzugehen, lässt sich Cookie als Tier verkaufen und landet auf der Farm von Monk Moncadas, einem Antimutanten, der dort andere Mutanten festhält. Zusammen mit Betty Tuffery, eine Mutantin natürlich, versucht er zu fliehen und wird von Tiflor befreit. Ich glaube, das war's schon mit dem Band. Und gehen wir über zu Band 19, unter zwei Monden von Mark A. Herren. Diesmal geht's wieder zurück zu Crest und seiner Truppe. Crest und Co. landen nach dem Transmittersprung.
Map, map.
Auf Ferrol. Allerdings besitzt dieser noch beide Monde. Denn einer der Monde ist ja in der letzten Staffel vernichtet wurden. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass sie in der Vergangenheit gelandet sind, anscheinend einige Jahre nachdem Perry und Tora dort waren, wie ihnen der Tort erklärt. Sie gelangen nach Torta und finden dort Torta. Moment, Torta? Heißt das was mit Kuchen?
Und nein,
ist der, wo das Elend beginnt.
Es geht jetzt richtig los.
Nein, es ist alles gut. Ich halte jetzt schon die Klappe. Mach weiter.
Es geht richtig los. Und finden dort die Tosoma 10 vor, das Raumschiff Kerlons. Ein Zeitparadoxon kann verhindert werden. Auch sie gehen durch den Transmitter
im Palast.
Nein, ich ist vorbei jetzt. Ne? Mach ich nicht mehr.
Das strengt mich zu sehr an, richtig?
Deutlich.
Auf Terra treffen inzwischen Sid Gonzales und Ivan Gorodschin zusammen und Sid muss überzeugt werden, dass Ivan kein Monster wie sein Zwillingsbruder Ivanovic ist. Dies geschieht allerdings erst, als Ivan ihn und andere Mutanten aus der Gewalt des Mörders Scaramanga befreit.
Scaramanga, das erinnert mich irgendwie an James Bond.
Ja, ich meine das gelesen zu haben in der Peripedia, dass das eine Hommage tatsächlich an Scaramanga aus Bond ist.
Ja, ich glaube, hatte ich auch gelesen.
Man with a Golden Gun. Naja, jedenfalls gehen wir über zu Band 20, die schwimmenden Stadt von Hermann Ritter, wo Perry, Reginald Bull, Tora und Co. nach einem letzten Transmittersprung im Raumschiff des Kundschafters Carvesh landen und von dort per Teleportation fliehen. Sie landen auf dem Wasserplaneten Rean, der ebenfalls noch im Vega-System, noch weiter in der Vergangenheit, kurz vor dem Ausbruch des dunklen Zeitalters. Kurz vor Ausbruch des Krieges im Vega-System retten sie dann Carvesh aus seinem Raumschiff, welches von irgendwelchen Fremden angegriffen wird, wer auch immer das sein mag. Währenddessen sucht im Soul-System Eric Manoli zusammen mit Cookie und anderen nach weiteren Transmittern, unter anderem auf der Venus und auf dem Saturnmond Titan. Auf dem letzteren stürzen sie dann ab, werden von Guki gerettet und begeben sich zu Igita, einem dort abgestürzten Kugelraumer der Arkoniden. Mein Gott, haben die viele abgestürzte Raumer. Hier finden sie einen Transmitter, müssen das Wrack aber wieder verlassen.
Ich sehe, wie sich Martin windet vor meinem Auge.
Ich leide Schmerzen.
Band 21, der Weltenspalter von Alexander Huiskes.
Chris und Co.
Huiskes?
Ich glaube, als gebürtiger Niederrheiner würde ich ja jetzt Huiskes sagen, aber ich bin mir...
Das können wir gerne tun. Wir können auch Huiskes sagen.
Allerdings heißt es auch Duisburg. Und dann ist es wir müssen auf dem Buchmesse-Con fragen.
Wir müssen ihn fragen. Genau. Crest und Co. landen nach dem letzten Transmittersprung immer noch in tiefer Vergangenheit in einer arkonidischen Forschungsstation auf dem Planeten Tramp, der Heimatwelt der Ilz. Sie befinden sich in der Zeit der Methankriege. Und auf dem Planeten experimentieren die Insektoiden Ork an den parabegabten Ilz und bauen den Weltenspalter, eine Waffe, mit der ganze Planeten zerteilt werden können, und zwar in zwei Hälften. Die Arkoniden testen den Weltenspalter erfolgreich an einem unbewohnten Planeten, dieser wird jedoch von revoltierenden Ilz vernichtet, also der Weltenspalter, nicht der Planet. Während der Flucht mit einem Raumschiff erkennen Crest und Co., dass Tramp selbst bereits halbiert worden ist, und nur noch aus einer stabilisierten Hälfte besteht. Sie bekommen mit Hilfe einer Nottransition mit Hilfe einer Nottransition vor den Arkoniden. Das war jetzt kein Transmittersprung mehr.
Ich habe gar nichts gesagt.
Musst du auch nicht. Die von Titan geborgenen Manoli und Cookie haben sich anscheinend bei den Phantern mit einer Krankheit angesteckt, die um sich greift. Man stellt daraufhin ein paar Phantern eine Falle und diese erklären dann auch, dass es sich um phantansche Nanomaschinen handelt, die die Flucht von Besun verhindern sollen. Clever, nicht wahr?
Die elektronische Fußfessel.
Genau, in Nanoform. Genau. Sehr klein. Band 22, Zisternen der Zeit, ist von Wim Wandemann geschrieben worden. Und jetzt geht's wieder zurück zu Perry und Co., die per Transmitter vor dem Beginn des dunklen Zeitalters geflohen sind und auf dem in der Gegenwart nicht mehr vorhandenen 10. Planeten der Vega, Ambur, landen. Sie sind jetzt in der Zeit am Ende des dunklen Zeitalters angekommen. Sumire Fiore und Reginald Bull leiden ebenfalls schon an den phantanschen Besun-Nanomaschinen und fallen in Bewusstlosigkeit. Ich leide gar nicht an Transmittern, sondern ich leide an Fantanschen Besun-Nanomaschinen.
Genau. Ist das ein toller Begriff?
Ja, das vor allem ist es ein Lichtblick für mich. Alles gut.
Ja, es besteht noch Hoffnung für dich, denn
auf jeden Fall.
Nachdem es gelingt zu wecken, kann sie Bull und sich selbst mit ihrer Mutantengabe heilen. Ambur soll evakuiert werden und es kommt zu Konflikten. Naja, das zieht sich dann ein bisschen hin. Und der Tort soll dann Ambur an Carfesh ausliefern und im Gegensatz zu den geschenkten Transmitter bekommen. Genau gesagt, die hat er ja schon bekommen. Genau. Das ist quasi die Bezahlung für die vielen, vielen Transmitter.
Reib es mir rein.
Ja, mache ich gerne.
Danke.
Hätten er den Planeten nicht gegeben, hättest du darunter nicht leiden müssen. Während der Konflikte teleportieren Perry und Co. dann an Bord von Carfeshs Walze, die übrigens kobaltblau ist. So, und in Band 23 Zuflucht Atlantis von Christian Montillon geht es nach Atlantis. Crest und Co. landen nämlich nach der Nottransition im Leerraum und funken um Hilfe, werden von einem arkonidischen Geschwader aufgefischt und vor den Methans, den sogenannten Methans, gerettet. Und nach Larsaf 3, sprich der Erde, gebracht. Dort existiert die arkonidische Kolonie Atlantis, die vom Kommandanten Atlan geleitet wird. Die Kolonie wird kurz darauf von den Methans angegriffen und vernichtet. Crest und Co. treffen unterdessen auf die verschwundene Quinusoctor, die Halbarkonidin, und den Roboter Rico, welche sie in die Unterwasserstation und zu einem Transmitter bringen, der sie zu ihrem Ziel bringen soll. Welches Ziel waren das nochmal bei den vielen Köpfen? Ach ja, das war doch die Welt des
Transmitter.
Ja, die Welt des ewigen Lebens. Oh, Martin leidet. Kurz darauf kehrt Atlan dann mit einem Zellaktivator zurück, das ist natürlich seiner dann, und muss erkennen, dass Atlantis zerstört wurde. Er trifft auf Rico, der sich als seinen Diener vorstellt und ihn in die Unterwasserstation bringt. Da wird dann erstmal gepennt. So, im letzten Band der Staffel, 24, Welt der Ewigkeit von Frank Borsch, sind Crest und Co. dann auf Mandra angekommen und werden von Homunk empfangen, dem Diener von S. Sie erfahren kurz darauf, dass auch Perrys Gruppe inzwischen auf Wanderer angekommen ist, und zwar mit Carfeshs Raumschiff. Perry erkennt in Wanderer die halbkugelförmige Welt aus seiner Vision wieder, und da Perry unbefugt nach Wanderer gelangt ist, sprich auf dem Raumschiff, muss Carfesh ihn verbergen. Er begibt sich mit Hilfe der Ilts, die ebenfalls auf Wanderer leben, von der runden Seite auf die flache Seite, wo sich die beiden Gruppen dann treffen. Es erscheint und bietet Perry die Unsterblichkeit an, welche dieser dann ablehnt und stattdessen es auffordert, diese Crest zu verleihen, und am Ende bringt Carfesh alle zurück zur Erde.
Tada. Wenn sie nicht gestorben sind,
transmittieren sie noch heute.
Genau.
Ja, jetzt nein. Darfst du.
Ja, nein. Lass uns ganz sachlich bleiben. Darreichungsform, du hast es gesagt, das sind 8 Heftromane oder 8 Hörbücher oder 8 E-Books, oder wir reden über die Platin-Edition Nummer 5, Straße der Transmitter, und die Platin-Edition Nummer 6, Spur der Ewigkeiten. Ergänzt wird das Ganze durch eine Story, Whistlers Vision und im System des Roten Riesen, die wir aber hier fallen lassen. Wir können dazu irgendwann mal eine Sonderfolge machen, glaube ich, irgendwie,
ja, vielleicht.
Ja, der kundige Hörer wird mitbekommen haben, dass ich von dieser Folge, ich glaube, da spoilere ich nicht, mäßig begeistert bin, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, zumal, wenn wir vorne anfangen, ich zugeben muss, dass ich beim Lesen da wirklich Hoffnung hatte. Bei der Administrator von Frank Borsch, den fand ich nämlich echt gut, weil er da schön mit so ein paar gesetzten Dingen aus dem Periversum spielt und die auf den Kopf stellt. Allen voran natürlich die Sache, dass nicht der alte Perin selber Administrator wird, sondern Homo G.
Ja, er bricht im Grunde genommen ein wichtiges Tabu aus der Erstauflage, wo ja eigentlich alles um Perry herum aufgehangen war, obwohl er sich ja eigentlich immer nur irgendwo rumgetrieben hat, in der Weltgeschichte oder im Weltall, und eigentlich ja als Politiker hätte zu Hause bleiben müssen. Insofern ist das eigentlich durchaus logisch, dass er das eben nicht tut, sondern jemanden dafür nimmt, der sich damit besser auskennt. Und Perry darf dann eben irgendwo rumgondeln.
Was ja zum einen die Logik, wie du schon sagst, deutlich besser aussehen lässt als in der ersten Auflage. Und zum anderen vor diesem logischen Hintergrund Autoren dann eine größere Freiheit, weil sie haben jemanden, der jetzt glaubhaft rumgondeln darf und nicht nebenher die Erde einen darf, gleichzeitig noch da wild ballern durch den Weltraum zu laufen. Also wie gesagt, das fand ich ja auch schon schön, ne? Fand ich gut.
Da kommt sogar noch ein weiterer Logikfaktor da rein, nämlich der Riesenplanet Gol, der in der Erstauflage etwas Sagenhaftes wie 900 Gravos Schwerkraft hatte.
Und bewohnt war von den
Geistern von Gol. Ist hier dann doch wieder nur ein relativ normaler Riesenplanet. Naja, wie man es nimmt, solche Gasplaneten haben ja normalerweise keine feste Oberfläche. Dieser hat eine. Aber damit kann man natürlich besser Handlung aufbauen. Zum Beispiel gestrandete Raumschiffe.
Ja, doch deutlich überhand zu nehmen scheinen. Ach, egal.
Ja, davon gibt's eine Menge. Ja.
Wobei, also Gol fand ich tatsächlich nett, dass sie ihn da gebracht haben.
Mhm. Ja gut, also die Sache mit den gestrandeten Raumschiffen wird ja im letzten Band, der Band 24 nochmal, oder ich glaube in 23, war das Zuflucht Atlantis mit der Schlacht um Atlantis dann noch erklärt, dass dann nochmal aufgezeigt wird, warum diese Raumschiffe denn alle da so abgestürzt sind. Das war dann eben die Schlacht um Atlantis.
Ja, stimmt, das war ein schöner Bogen, dass das da noch erklärt wurde. Lass uns noch mal kurz bei dem Amt des Administrators bleiben. Wenn ich mir den klassischen Erstauflagen-Administrator so anschaue, dann kann ich nicht viel anders, als das einen Diktator zu nennen. Also zwar einen gutherzigen Diktator, aber es ist ein Diktator auf Lebenszeit. Ja, der wird ja irgendwann noch absolut demokratisch über 10.000 Jahre gewählt. Nee, tausende von Jahren.
1500.
Ja, also wir wollen jetzt mal nicht... Ja, okay, es sind 1500. Aber es ist schon ein sehr absolutistisches Amt.
Eindeutig,
ja. Ja. Wie ist denn das bei Neo, der Administrator, der ja jetzt nur Peregrin eben nicht ist, sondern Homer G. Adams, das ehemalige Finanzgenie?
Ziemlich demokratisch, ne?
Ja.
Also das... kommt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie es bei Adams war, aber auch später ist es total demokratisch gewählt. Also gibt später noch zumindest mal einen anderen Administrator, der vollkommen demokratisch gewählt ist und so ganz beliebt ist bei dem einen oder anderen Handlungsträger, aber trotzdem einfach demokratisch gewählt und deswegen im Amt.
Und da gibt es auch noch genug Kontrollmechanismen.
Ganz davon abgesehen, dass natürlich der Administrator der Terranischen Union hier noch nicht wirklich viel zu sagen hat auf der Erde.
Nee, also ich hab mir dieses Amt so vorgestellt wie den UNO-Generalsekretär. Aber auch den möchte ich ja gerne irgendwie einigermaßen auf Zeit gewählt wissen. Das ist doch eine deutliche Modernisierung hier. Und auch wenn wir den Administrator da haben, den doch deutlich dem Zeitgeist auch angepasst und einige strittige Punkte aus der Urzeit der Erstauflage entschärft, möchte ich fast sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Haben wir zur ersten Folge der Administrator noch was zu sagen?
Gut, Perrys Einstellung dazu ist natürlich schon mal eine sehr positive. Schon allein die Tatsache, es wird ihm tatsächlich angedeutet, dass man sogar vorhätte, ihn auf Lebenszeit zu wählen. Was wahrscheinlich eine Anspielung auf die Erstauflage war. Und ja, dass er eben tatsächlich Charakter zeigt und sagt, nee, das will ich gar nicht, das ist auch nicht mein Ding. Da gibt's bessere Leute für.
Na, obwohl, war das nur eine reine Anspielung auf die Erstauflage oder war das vielleicht sogar fast schon eine logische und realistische Schlussfolgerung? Weil wir haben ja auf der Erde im Universum ist eine extrem unsichere Zeit.
Das schon, aber ich sehe da nicht so sehr den Punkt, dass der Perry auch bei Neo diese Überrolle hat. Also das geht auch noch weiter so, dass ich da nicht wirklich so sehe, dass er diese Führungsrolle auch so innehat, dass er wirklich der Übermacher ist. Er ist zwar sehr präsent und macht auch immer was, aber ich sehe das nicht so sehr, dass er so in diese Heldenrolle reingeht. Ja, ich bin jetzt hier der Superman sozusagen. Nee, ich kann das alles machen.
Das meine ich auch nicht. Ich meine eher, dass man ihn da reindrängen möchte. Und das finde ich vor dem politischen Hintergrund der Erde im Jahr 2037 im Neoversum doch relativ glaubhaft. Mir kam das als ziemlich gute Extrapolation der Toren vor.
Naja gut, das wäre dann im Grunde genommen, dann wäre er eher eine Galionsfigur und, naja, ich will es jetzt nicht Marionette nennen, aber so, ja, Galionsfigur eben, der aber nicht wirklich was reißen kann, wäre das meiner Meinung nach, weil da hätte man ihn natürlich auf einen Posten abgeschoben, wo er dann, ja, da rumsitzen würde. Und den er nicht wirklich mag.
Das stimmt, dass er den nicht mögen würde, da stimme ich dir vollkommen und sofort zu.
Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihn dann einfach so hätten gehen lassen. Wieder mal irgendwo hinfliegen. Und die Machthülle eben, die er in der Erstauflage hat, hat er da ja nicht.
Ja, zum Glück. Band 18, der erste Tor. Tor, wie du eben schon angekündigt hast, da startet überhaupt der Feronen. Ein Mensch, der dort jetzt zu wird, das noch nicht ist und überhaupt und war und, ach, Transmitter, lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt auch gar nicht auf den Transmitter rumhauen, da komme ich noch früh genug zu. Was ich interessant fand, war das Konzept des Antimutanten. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das?
Im Grunde genommen ist es ja ein Mutant, der andere Mutanten blockieren kann. In der Erstauflage gibt es ja ein ganzes Volk davon, die Antis. Nur in diesem Fall ist es natürlich etwas variiert. Es ist eine Person, der in dessen Nähe, in dessen Umgebung kein Mutant seine Fähigkeiten anwenden kann. Ich spoilere jetzt mal ein kleines bisschen, das wird nochmal wichtig werden. In dem Sinne, in positiver Hinsicht. Aber momentan ist es eben so, dass Monk, wie er sich nennt, kein sehr netter Kerl ist.
Nee, den Eindruck hatte ich wohl auch.
Was mir bei dem Band wichtig war, war jetzt, gut, neben den Mutantensachen, die ja in dieser Staffel sozusagen die zweite Schiene auch darstellen ein bisschen, die Handlung auf der Vega, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so verwirrend mit den ganzen Transmittersprüngen war. Aber die Tatsache, dass nämlich man dort tatsächlich feststellt, das ist nämlich ein erster wichtiger Hinweis, dass die Feronen und Terraner auch eine gewisse Verwandtschaft haben, und zwar biologischer Art. Sie sind sich sehr ähnlich.
Was? Ich glaube, das war schon ein Band. War das in diesem Band
entweder hier oder bei einem anderen? Doch, das müsste hier schon gewesen sein. Und zwar, weil sich nämlich da Leute verletzen oder so und die dann eine Untersuchung, die Feronen eine Untersuchung, eine medizinische Untersuchung durchführen und feststellen, dass sie einander sehr ähnlich sind.
Ich hatte gerade eine Staffel zu weit gedacht, nämlich mit Planet der Echsen, mit der großartigen Bordellszene.
Ja, es gibt ja noch mehr Hinweise da später dann drauf.
Das war kein Hinweis mit der Bordellszene, das war. Ja, wir kommen in 4 Wochen dazu, alles klar.
Es zeigt sich natürlich bei den Mutanten auch, dass da schon einige Konflikte durchaus schwelen, dass eben nicht alle Mutanten dann direkt zu, auch hier zu Perry überlaufen. Das hatten wir ja auch schon mit Clifford Montagny ein wenig, mit Ivanovic Goracin. Und das wird ja hier auch nochmal aufgegriffen in der Staffel. In der Hinsicht ist natürlich dieser Handlungsstrang ziemlich geradlinig, im Gegensatz zu gewissen Transmittersprüngen.
Du willst mich jetzt unbedingt auf die Transmitter festnageln, ne? Ich meine, wir haben ja schon in diesem Band, Band 18, der erste Tor, den ersten Sprung, in dem sie sich nämlich 1000 Jahre in der Vergangenheit wiederfinden.
Wo Crest abgehauen. Also es sind ja eigentlich zwei Handlungsstränge, was es ja noch etwas verwirrender macht. Ja. Auf der einen Seite Crest und Co. und auf der anderen Seite Perry und Thora und Co.
Ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, ich hatte bei dieser Staffel weniger das Transmitterproblem. Ich meine, das mit den Zeitreisen ist sowieso eine Sache für sich, die ich nicht besonders mag, die ich weder bei Rodan noch bei Star Trek noch sonst wo mag. Ich glaube, ich hatte bei dieser Staffel einfach das Problem, dass hier mit Hilfe dieses Zeittransmitters ein Rumgehopse stattfindet, das für mich keinen wirklichen Mehrwert bringt und das ich auch dramaturgisch ziemlich mörbs finde. Also ich habe beim Lesen wirklich gedacht, oh mein Gott, wir befinden uns auf der Welt Horror und springen wöchentlich durch die Schale der Woche irgendwie. Die springen ja einfach nur wüst da durch die Gegend, klären irgendwelche Vergangenheit auf, um schließlich dann doch endlich auf andere zu landen. Ich fand das ziemlich schwach an der Stelle. Das war jetzt der Rundumschlag, warum ich bei dem Wort Transmitter immer so leide.
Ja, also soweit ich mich daran erinnern kann, ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich fand es damals auch ziemlich erfahren und zäh und also meine Lieblingsstaffel war es auch nicht.
Es konnte einen schon etwas verwirren. Es ging ja nicht nur darum, dass man wild hin und her gehüpft ist, sondern auch, dass man eigentlich gar nicht wusste, wer ist jetzt wo und vor allem, wer ist wann. Es wurde ja nicht nur mehr im Raum, sondern auch in der Zeit gehüpft, eben beides. Und was ist jetzt wie? Und da kann man natürlich auch durchaus ein bisschen durcheinander kommen. Ich fand es jetzt auch nicht unbedingt so toll. Man ist ja auch schon in der vorherigen Staffel durchs Vega-System gehüpft. Das war also schon interessant, wie sie zum Beispiel auf Pigel rumlandeten. Aber hier lernt man natürlich schon ein bisschen das Vega-System zusätzlich kennen und dessen Vergangenheit. Aber auf eine etwas verwirrende Art und Weise, weil man weiß jetzt auch nicht wirklich, wann bin ich jetzt eigentlich. Das wird dann irgendwann natürlich aufgeklärt, aber es ist ja wild. Und das Ganze wird dann irgendwie auch, eigentlich soll es ja eigentlich so ein galaktisches Rätsel, naja, eine Spur zum Planeten des ewigen Lebens sein. Man wird ja in die Wände hinterher als dann würdige empfangen, zumindest Crest und Co. Und das Ganze wird ja irgendwie komplett durchbrochen, dadurch, dass Perry sich einschleicht. Und das passt dann ja auch wieder nicht dazu. Im Grunde genommen hat er das Rätsel überhaupt nicht gelöst, sondern kommt einfach als blinder Passagier auf Carfeschs Walze an und zusammen die Ilz helfen ihm dann noch ein bisschen auf die richtige Seite. Und wenn Crest sich nicht da einsetzen würde, hätte man ihn wahrscheinlich sogar umgenietet. Du möchtest also sagen, dass er es gemacht hat wie sein Erstausgaben-Pendant. Er hat sich einfach mit Hilfe fremder Technik und auf Kosten anderer den Ruhm gesichert.
Den aber dann gar nicht haben wollte.
Das macht die Sache ja dann noch ein bisschen komischer. Ja. Aber wo wir gerade bei Erstauflage sind, oh große Enzyklopädie. Wir haben ja hier nun unbestreitbar eine Parallele zum klassischen galaktischen Rätsel, der Suche nach Wanderer, Zelldusche, tralala. Ralf. Du kennst doch bestimmt das urgalaktische Rätsel in Einzelheiten rückwärts.
Erzähl
uns kurz davon.
Ja gut, da ging es auch um Transmitter, aber eigentlich weniger. Im Grunde genommen wollten sie eigentlich ursprünglich ja nur rausfinden, wie Transmitter funktionieren. Das heißt, sie haben nach den Plänen gesucht, fanden unter dem Palast des Tort eine Halle, in der eben eine Gruft sein sollte, eine spezielle Gruft, die sie dann interessanterweise mit Hilfe eines positronischen Roboters entschlüsselt haben und auch mit Hilfe der Mutanten öffnen konnten. Damit konnten sie dann die Pläne finden, mit denen sie dann Transmitter bauen können, was sie übrigens in Neo immer noch nicht können. Und dann gab es auch eine Zeitreise, die ebenfalls von dieser Gruft ausging und wo sie dann ebenfalls in die Vergangenheit geschleudert wurden. Aber es war alles relativ stringent, immer eine Aufgabe nach der anderen. Im Grunde genommen auch, naja, war es jetzt eine Aufgabe der Woche. Ich glaube nicht, das ging alles relativ zügig durch. Da mussten sie die Vergangenheit und Kerlon aufsuchen und ihm was abnehmen und wieder zurückkehren. Das war wieder eine andere Aufgabe. Dann gelangten sie noch in eine Halle der 1000 Aufgaben, in der sie vielleicht 3 oder 4 Aufgaben oder so, vielleicht mal auch 5, bewältigen mussten, um wieder zurückzukehren. Und das ging alles auch wieder von dieser Gruft aus. Und ja, im Endeffekt landeten sie dann irgendwann mit dem Raumschiff auf Tramp, wo sie dann wiederum einen Hinweis bekamen. Und nach einem kleinen Zwischenstopp, den ich mir jetzt spare, der mit irgendwelchen akolytischen Siedlern auf dem Planeten Tuglan zu tun hatte, landeten sie dann direkt bei Wanderer. Das war eigentlich mehr wirklich eine Sache, da wurden Aufgaben quasi gestellt, die bewältigt werden mussten. Und ja, am Ende standen sie dann über Wanderer und wurden nach ein paar Kleinigkeiten, die sie auch auf Wanderer erledigen mussten, so wie einen Revolverhelden ummieten, direkt vor S. Und es gab die Unsterblichkeit. Aber das war deutlich direkter, geführter, sag ich mal, als das, was hier jetzt ist, wo man einfach wild von einem Transmitter zum anderen hüpft.
Lass uns doch gerade noch mal kurz bei der Erstauflage bleiben. Das, was du jetzt geschildert hast, das ist ja im Prinzip eine klassische Quest.
Ja,
eindeutig. Und das geht auch relativ gerade von kleiner Junge erhält Schwert bis, oder muss es aus irgendeinem Block rausziehen, bis zu töte den Drachen.
Mhm. Ja.
Wenn ich mir die Neo-Staffel angucke, ja, ich habe auch einen Anfang und ein Ende und dazwischen geht's halt ziemlich drunter und drüber. Und für mein Empfinden haben die Autoren hier versucht, was Eigenes zu erzählen, indem wir durch dieses Transmitter-Gehopse die Vergangenheit des Vega-Systems erfahren. Aber andererseits, finde ich, haben wir auch keine wirklich konsequente Loslösung des Urstoffes. Weil es wird ja doch irgendwie wieder diese komische Quest gebracht und bekannte Motive irgendwie wiedergebracht und wieder reingebracht und dann nur ganz komisch gebrochen am Ende, für mein Empfinden.
Weil ich bei der Erstauflage die deutliche Kritik üben muss, dass die doch sehr plot-driven war, das Ganze. Man hatte immer genau die Mutanten dabei, die man brauchte, oder genau die Roboter, die man brauchte. Und alles war genauso, wie man es ja eben brauchte.
Ist halt sehr linear gewesen. Ne? Ja. Und in Neo, ich glaube einfach, die haben versucht, so ein bisschen von diesem ganz stringent linearen weg und irgendwie das Ganze ein bisschen aufzufächern. Das ging aber einfach daneben.
Das Auffächern war ja schon allein dadurch, dass man 2 Handlungsstränge hatte, die sich dann auch noch abwechselten. Das heißt ja auch, dass das Problem, Crest und Perry, die Gruppen, die waren ja nicht, da hatte man nicht, nach 2 Wochen ging es dann nicht weiter, sondern es ging erst nach 4 Wochen weiter, weil die sich abwechselten in den Bänden. Das heißt, man hatte einen Monat dazwischen. Was hatten die eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Weiß ich nicht mehr. Muss ich nochmal nachlesen.
Ja, genau. Das war auch so ein Problem damals.
Und im Endeffekt hatte man quasi 3 Handlungsstränge. Einer, der im Schulsystem immer schön fortgeführt wurde. Der war zwar relativ stringent, aber man konnte ihm gut folgen. Man blieb auch immer dabei, aber die anderen eben, ja, gab es immer Brüche.
Ja, wobei ich wüsste gerade auch nicht, wie man es hätte besser machen können.
Ja, das ist das Problem bei diesem galaktischen Rätsel. Man hat einen Startpunkt und man hat einen Zielpunkt, den man erreichen muss. Es bleibt dann nichts anderes übrig. Man musste, sagen wir mal, die Transmitter einbauen. Und ja, was macht man dann? Sie haben versucht, einen anderen Weg zu gehen. Hat nicht so ganz geklappt, war aber anders als in der Erstauflage. Den Weg wollten sie ja nicht nochmal gehen, weil wäre wahrscheinlich auch nicht so toll gewesen, das komplett in dieser Form nur mit anderen Aufgaben nachzuarbeiten, dann hätte man gesagt, okay, das ist ja nichts anderes als Erstauflage. Das wollen wir ja gar nicht.
Ja, es ist schwierig, aber dann hätte man in letzter Konsequenz dieses ganze galaktische Rätsel in Neo sich schenken können.
Dann hätte man natürlich es anders einführen müssen.
Ja, natürlich, aber es wäre irgendwie vielleicht auch gegangen.
Ja, das ist ein Problem. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt eben noch ziemlich stark an der Erstauflage festgehalten haben, was zumindest die grundsätzlichen Abläufe angeht. Sieht man ja daran, die Invasion der Topsi da im Vega-System, eben das galaktische Rätsel, die Phantan, naja gut, das war schon eine Erweiterung, aber eben die Invasion von Aliens, die Problematik mit Clifford Montané und seinen Helfern, das war alles noch sehr nahe dran, auch was die grundsätzliche Handlung angeht. Auch die Tatsache, dass die Unterwasserkuppel eben zwar schon früher als in der Erstauflage auftaucht, aber sie taucht eben auch auf. Das ist alles sehr nah von der Handlung an der Erstauflage. Da ging man dann erst später oder bald tatsächlich davon ab.
Gut, jetzt wollen wir aber auch mal, bevor wir es jetzt komplett in der Luft zerreißen und in den Boden treten anschließend, auch mal die Entstehungszeit bedenken und die Entstehungsumstände. Ursprünglich war die ganze Geschichte ja geplant als achtbändiges Special zum Weltkon. So, und plötzlich sehen die, verdammt, das läuft gut, die Leute wollen das haben, wir müssen uns tatsächlich noch mehr aus den Fingern saugen und diese Geschichte tatsächlich länger erzählen. Und ich meine, dann liegt es ja nahe, dass man vorhandene Stoffe erstmal nimmt, dass man dann auch vielleicht ein bisschen kleinschrittiger denkt, als das dann zum Beispiel ab Band 100 geschehen ist. Oder hoffentlich auch ab Band 200.
Ja, man ging ja hin später dann auch auf die 12-Band-Staffeln hinaus, um das Ganze ein bisschen stärker ausbreiten zu können und sich auch ein bisschen mehr Zeit zu lassen für die einzelnen Abschnitte. Während das hier ja immer die 8-Bände-Blöcke sind, wo man dann vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt war und weiter ausfabulieren konnte. Es musste in diesen 8 Bänden abgeschlossen sein. Und das hätte man mit der Erstauflagenstory zwar auch hingekriegt, sogar noch viel schneller, aber ich weiß nicht, ob man dann, finde ich, vielleicht sogar das mehr zur Nebenhandlung hätte machen können. Sprich, die Haupthandlung eben, die läuft noch im Sonnensystem, im Solsystem, die Einigung der Erde und das galaktische Rätsel würde eher nebenher laufen. So ist das natürlich jetzt hier die Kernhandlung, während das auf der Erde eher so nebenher läuft.
Das stimmt, und zumal wir hätten ja auch auf der Erde einen wirklich interessanten Plot gehabt. Wir lernen ja durchaus am Ende der Staffel eine Legende kennen oder zumindest jemand, der den Namen einer Legende trägt.
Ja.
Nämlich den Ollen Ottler, Ollen Adler. So.
Der Olter.
Den Ollen Otto.
Otto? Ist das jetzt Otto?
Nein, der Otto.
Nee, Adler. Otter. Ein Otter. Nee, Otter haben wir jetzt hier keine.
Also wir springen noch ein bisschen munter durch die
Welt. Reden wir jetzt von Venusrobben?
Nein, es gibt auch keine Venusrobben. Nein, wir hämmern uns den Weltenspalte um die Ohren. Springen in die Zisterne der Zeit und lernen in Zuflucht Atlantis ja den großen Atlan kennen.
Ja.
Ja. Jetzt hast du gestöhnt. Das ist eigentlich mein Part in dieser Staffel.
Das ist wahrscheinlich daran liegt, dass ich der Meinung bin, dass es zu früh kam.
Und begründen Sie diese These.
Man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, bevor er dann auftaucht. Man hätte mehr Zeit für die Menschen lassen sollen. So taucht er natürlich jetzt hier schon mal auf, mitten im galaktischen Rätsel. Und jetzt hängt er da. Und das Problem ist, dass das jetzt erstmal ein Weilchen dauern wird, bis er wieder zurückkommt. Das heißt, man hat die Leser angefixt. Ach, jetzt ist er da.
Und das war's dann erstmal.
Ja, ich muss dir da leider beipflichten. Es tut mir leid.
Ja, nochmal widersprechen.
Ich hab das ganz ähnlich empfunden. Natürlich habe ich Neo gelesen und habe mich gefreut, zum Beispiel als Cookie kam. Und ich habe natürlich auch darauf hingefiebert, dass das S irgendwann vielleicht kommt und dass auch irgendwann Atlan um die Ecke guckt. Jetzt lassen wir den ollen Cookie mal den ollen Cookie sein. Der wurde ja in der letzten Staffel eingeführt. Jetzt haben wir hier zwei wirkliche Legenden im Periversum innerhalb von 8 Bänden abgefrühstückt. Wir lernen zum einen S kennen, der ja in der Erstauflage seinen großartigen ersten Auftritt in Band 19 hat. Und wir lernen gleichzeitig einen Neo-Atlan kennen, dessen Namensvetter in Bad 50 den bis heute gern zitierten Wasservers halb verdurstend und dem ollen Peregrin um die Ohren zimmert und bis heute durch die Serie geistert. Ich meine, das sind ja nicht zwei Irgendwers, die da jetzt eingeführt werden müssen.
Ja, die es in der Erstauflage eben heute noch gibt. Im Gegensatz zu anderen Figuren.
Ja, deshalb verwendete ich das Wort Legende.
Ja, lebende Legenden sozusagen.
Richtig.
Und die werden hier mal ganz schnell abgefrühstückt in 2 Bänden, die direkt aufeinander folgen.
Die direkt das aufeinander?
Ja, tatsächlich. Ja. Zuflucht Atlantis taucht Atlan auf und Welt der Ewigkeit taucht es auf. Der Umgang mit Atlan in Neo ist ja sowieso so ein etwas anderer als in der Erstauflage. Ohne zu spoilern, aber auch in den folgenden ganz vielen Neos spielt Atlan zumindest bisher ja noch nicht die ganz so große Rolle und wichtige Rolle. Natürlich irgendwo eine wichtige Rolle, aber er tritt zumindest nicht so in den Vordergrund wie in der Erstauflage im späteren Verlauf.
Was ja eine gewisse Staffel, in der er eine durchaus prominentere Rolle hatte, mir wieder sehr sympathisch machte, welche andere wiederum nicht so gerne mochten.
Meteora.
Ja, aber auch wenn er eine nicht so prominente Rolle hat. Ich fand seinen Auftritt in Band 23 Zuflucht Atlantis, fand ich verschenkt.
Ja, unzweifelhaft. Das sehe ich genauso.
Er taucht kurz auf und das war's dann. Und man hört dann erstmal ein paar Bände wieder nichts von ihm.
Vor allen Dingen, es ist in meinen Augen völlig unnötig, dass er der Kommandant dieser Tiefseekapsel ist, nachdem man uns vorher 8 Bände auf Kerlon gepolt hat. Der ja da, ihr erinnert euch vielleicht an Tirol, der größte arkonidische Kommandant aller Zeiten und bäm, Riesengeheimnis und tralala.
Aber war das nicht der Typ, der auf irgendeinem Mond im Vega-System saß und ein bisschen durchgeknallt war?
Natürlich.
Ja.
Ja, aber weißt du, jetzt, wir hatten schon so einen Arkoniden aufgebaut und Ich hätte da irgendwie damit gerechnet, dass die Geschichten irgendwie zusammenhängen. Stattdessen kriege ich jetzt Atlan völlig lieblos um die Ohren gehauen.
Ja, also ich gebe dir recht. Atlan, das hatte sehr viel verschenktes Potenzial und man hätte ihn irgendwie mit einem viel größeren Knalleffekt einführen müssen.
Okay, dann nehmen wir keinen Kumpel von Kerl und dann nehmen wir Klaus Müller.
Gibt sicherlich Akronymen, die Klaus Müller heißen.
Ja, bestimmt. Klaus Darmüller.
So viele Arkoniden, wie es gibt, da muss es auch so einen Namen geben.
Ich war doch auf so vielen Welten, da gibt es bestimmt einen, der so heißt.
Ich fand es schade und unnötig. Weil es war auch mit der Tiefseekuppel, das fand ich schön, das war ein tolles Setting, das fand ich total super. Hat Spaß gemacht und ich meine, ich habe ja schon Rico kennengelernt, der ja nur auch völlig andere Aufgaben hat. Dann diese, ich riech mich nicht mehr.
Gut, über Rico, das kommt ja noch, da kommt ja noch mehr, der hat ja noch ganz andere Rollen sozusagen. Aber das kommt erst noch viel später. Das kommt sogar teilweise erst nach Band 100.
Jetzt greifst du aber richtig vor.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wir wollen hier nicht vorgreifen, ne?
Also ab 200, da sind Charaktere angekündigt, sage ich euch.
Soll ich den Namen von Band 200 nennen?
Ja, wenn wir diese Folge online stellen, weiß jeder, dass das Ding Tekena heißt. Fertig.
Ah, sicher.
Das ist Band 203.
Ja, das steht auch
Edge. Schon in der Serie.
Wie auch immer.
Ich habe es von dir auf Twitter gelesen.
Ja. Dachte ich mir.
Also, wir sind uns darüber einig, dass Atlan leider verschenkt ist, der aber einen wunderschönen Hinweis gibt, indem er nämlich mit einem Zellaktivator zurückkommt und wir tatsächlich am Ende der Staffel 24 die zweite lebende Legende S kennenlernen.
Was ich natürlich besonders interessant durchaus an Band 24 fand, eben, dass hier Perry mal wieder was ablehnt, in diesem Fall die Unsterblichkeit, zum ersten Mal.
Ja, das war eine schöne Klammer.
Ja, und eben die Tatsache, dass man hier eben überhaupt gar nicht erst anfängt mit dem Zellduschen, zumindest bei S nicht, sondern dass ihm gleich der Zellaktivator angeboten wird, obwohl er ja eigentlich quasi ein Illegaler ist auf der Welt, aber es eben Gefallen an ihm findet oder mehr weiß, wer weiß das schon. Und ja, er will aber gar nicht.
Ja, wobei ich das mit dem Zellduschen auch sehr, sehr nachvollziehbar finde, weil die Zelldusche, also ich meine, heutzutage tragen hier in erster Auflage einen Chip, davor hatten sie ein Ei um den Hals und davor mussten sie halt eine Duschzelle im Koffer mit sich rumschleppen. Im Prinzip war das ja auch nichts anderes. Und ich für meinen Teil finde es logisch, dass sie halt das Evolutionsstadium Duschzelle, Zelldusche weglassen und gleich mit dem Ei um die Ecke kommen.
Wenn da nicht der Fall wäre, was später kommt.
Richtig.
Ja. Ich rede ja nur aus der Sicht dessen, der gerade sich durch die Staffel 4 mit Begeisterung liest.
Aus der Sicht hast du recht.
Aus der Sicht absolut recht, ja, genau. Da würde man dann, wenn man von der Erstauflage kommen würde, sich fragen, wo sind denn jetzt die Zellduschen? Aber es wäre nur konsequent, eben direkt hier mal mit den Zellaktivatoren gleich loszulegen. Das macht nämlich unabhängiger. Das war schon immer etwas seltsam in der Erstauflage. Ja, dann kriegst du jetzt eine Zelldusche, aber du musst natürlich wiederkommen und dir Nachschub holen. Vor allem, es sagt ja sogar in Band 19, glaubst du, es wird durch irgendwelche Geräte die Unsterblichkeit verliehen? Nein, dem ist nicht so. Was dann aber später dann, schon in Band 50, ad absurdum geführt wird, indem man genau durch solche Geräte die Unsterblichkeit bekommt, die sogar noch wesentlich flexibler sind, während man hier eine Zelldusche bekommt, ja, und dann kommt doch mal in 62 Jahren wieder, aber du musst Wandra erstmal finden. Ups, was, wenn Wandra nicht mehr da ist? Die Problematik mit dem Neo bestimmt auch noch auftauchen.
Ja, ich wollte sagen, ihr habt mich ja gerade schon leicht angefixt, dass die Zellduschproblematik noch relevant wird. Hm. Ich finde aber die Zelldusche in der Erstauflage passt recht gut zum Erstauflagen-S, der ja auch dieser komische, kauzige Typ ist. Hm. Und da finde ich es nur konsequent, wenn ein solches Wesen sich die Menschheit da in dieser Abhängigkeit hält. So, map, 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 ich bin der Einzige, der das kann und du musst mich S finden und ich bin hier der Super-S. Das hat so irgendwas von so ein bisschen Q-mäßiges.
Wobei S in Neo zwar auch ein bisschen diesen Eindruck macht, aber eben nicht ganz. Da merkt man schon relativ früh, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt.
Danke, dass du mir die Überleitung aus dem Munde genommen hast. Ich wollte euch nämlich gerade fragen, was ist der Neo-S? Wie unterscheiden die sich?
Ja.
Ja, naja. Neo-S und Erstauflagen-S.
Also, um das zu beantworten, müssten wir jetzt relativ viel spoilern, glaube ich. Also rein von der Staffel her ist es ja erstmal nur ein Auftritt, ne?
Ja, dann spoiler mal ein bisschen. Ist ja jetzt nicht so schlimm.
Mach mal.
Ich werde es ja überleben.
Ja, also grundsätzlich gibt es in Neo nicht so diese Unzahl an Superintelligenzen. Genau genommen, so wie wir bis jetzt Stand 197 oder so wissen, gibt es zwei, die durch ganz besondere Umstände entstanden sind, nämlich S und sein Bruder Andros. Und S ist ein Mädchen. und die unterscheiden sich schon, also vor allem S unterscheidet sich schon relativ massiv so in seinem Werdegang, in seiner Entstehungsgeschichte, in seinen Zielen, also zumindest den Zielen, die man kennt, im Alter. Der Neo S ist deutlich, deutlich jünger als S aus der Erstauflage. Also da gibt es schon ziemlich massive Unterschiede. Jetzt noch sehr viel mehr zu erzählen, würde aber, glaube ich, doch ein bisschen spoilern.
Na gut, was die Motive angeht, sagen wir mal so, sie sind ähnlich undurchsichtig wie in der Erstauflage, aber ja, auch durchaus positiv zu sehen, grundsätzlich. Und die Geheimnistuerei ist ebenfalls ähnlich.
Ja, genau. Also so von dem Verhalten her sind sie sich schon ähnlich, das stimmt. Trotzdem steckt einfach was ganz anderes an Hintergrundgeschichte auch dahinter.
Ja, und das Ganze drumherum natürlich auch, was jetzt gerade es da antreibt momentan, ist deutlich anders als in der Erstauflage. Da kommen wir dann wirklich zu einem Punkt, wo der Handlungsablauf zwischen Erstauflage und Neo trotz gleicher Settings sich stark voneinander aufzusplitten beginnt. Also ja, das geht völlig auseinander dann, obwohl das Setting und die auftauchenden Völker, Gegner und so weiter relativ ähnlich bleiben, ist das die ganze Motivation dahinter eine komplett andere und auch der Ablauf ist komplett anders. Wenn das erstmal eben dann in Gang kommt, was eben erst demnächst dann kommt, erst langsam und dann später ganz massiv, dann ist auch die Abgrenzung zur Erstauflage wirklich da. Und es ist hier in der Tat kein gnädiger Opa, in der Erstauflage sozusagen, mit weißem Bart und so weiter, sondern, ja, erstens wird es meistens als sie bezeichnet, ob das sie sich jetzt allerdings auf den Begriff die Superintelligenz bezieht oder tatsächlich auf ein weibliches Charakteristikum, also als Schwester sozusagen.
Von ja, Andros, aber ich glaube, von Andros wird es ein, zwei Mal als Schwester betitelt.
Ja, wie gesagt, kann man natürlich auch sehen, dass Superintelligenz, denn es muss ja einen Grund geben, warum dieses Wesen es heißt, ne?
Also ja,
Neutrum. Ist, kann man natürlich dann auch mal so rumsehen. Dann steht es einem auch frei, sie als weiblich anzusehen, wobei das bei solch einer Wesenheit eben eigentlich Unsinn ist.
Irgendwie schon.
Das, da tun sie sich in der Erstauflage und bei Neo so gar nichts, was diese Art der Charakterisierung angeht.
Lasst uns kurz über die Heimatwelt von S sprechen. Wanderer, dieser in der Erstauflage, dieser komische halbe Planet, der da diese wahnsinnige Umlaufbahn hat und immer erst gefunden werden
muss. Falsch. Genau das ist in der Erstauflage eben nicht.
Ja,
in der Erstauflage gibt es zwar auch halbkugelförmige Wanderers oder ähnliches. Ja. Ambur Karbusch oder auch Eden 2, aber das Original Wanderer war eine Scheibenwelt.
Ja, stimmt, es war eine Scheibenwelt. Okay, gut, also ich verbessere mich. Wir haben diese komische Scheibe da, auf der dieser komische Kauz wohnt. So, jetzt haben wir hier in Neo, kriegen wir erstmal den Weltenspalter und die Ilz vor die Nase gehalten und dann lebt er tatsächlich auf dieser Halbkugel.
Ja, am ersten denkt man natürlich, sobald Tramp auftaucht, ist das jetzt etwa die Hälfte oder die andere Hälfte vielleicht die Hälfte, aus der Wanderer geworden ist? Allerdings gibt es ja auch dann wiederum Ambur, das der Planet im Vega-System ist, welcher ebenfalls an S geliefert werden sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das nun Wanderer oder warum werden da so viele Planeten geteilt? Und Tramp kann es eigentlich nicht sein, denn da ist ja nichts mehr. Wobei, ich weiß es nicht. Da war ich etwas verwirrt. Welcher Planet ist es jetzt, ne?
Ja, das war kompliziert. Und zumal im Archon-System auch ein halber Planet irgendwann rumschwirrt, ne?
Ach ja.
Nochmal Spoiler,
ja,
aber egal.
Ja, die elysische Welt. Ja. Wahrscheinlich war das einer von den beiden.
Ich bin gerade sehr beruhigt, dass euch diese ganze Wanderei auch massiv verwirrt hat.
Ja, es fehlten einfach, in dem Fall fehlten tatsächlich Hintergrundinformationen dann, die hätte man wirklich dann gebraucht, Aufklärung, die aber noch nicht kam. Da kam teilweise zumindest später was, aber auch nicht wirklich viel. Was mich auch etwas verwirrt hat, ist die
Kolonie der Ilz, die auf Wanderer leben, und die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wurde. Darauf wird zwar nochmal eingegangen, was die Ilz angeht, aber warum das dann auf Wanderer auch der Fall ist, weil die wurden dort wirklich gejagt, das ist mir immer noch ein Rätsel, was das sollte.
Ja, das ist nicht so ganz nachvollziehbar gewesen. Eigentlich gar nicht.
Nee, nicht wirklich. Also die gesamte Chose, warum die Ilz sowieso verfolgt sind, wird zwar noch mal aufgenommen, das Thema, aber dann wieder fallen gelassen und komplett unter den Tisch, den Teppich gekehrt, sag ich mal. Und es ist mir auch nie wirklich klar, warum. Klar, ein Volk voller Supermutanten ist natürlich eine theoretische Waffe, aber das muss ja nicht sein. Da gibt es auch andere Mittel und Wege, um das eben zu verhindern, gerade für Superintelligenzen. Da stellt sich doch ein bisschen die Frage nach den Kanone und Spatz.
Das heißt, ihr wollt mir erzählen, dass Wanderer und die Ilz eins der ungelösten Mysterien der Borsch-Ära in Perioda Neo sind.
So mag man das formulieren.
Stimme ich zu. Gut, ich werde fortan nicht weiter nach einer Auflösung suchen. Ich war durch diese ganze Zeithüpferei schon verwirrt und dann wird mir auch noch dieser komische Planet untergeworfen mit diesen komischen, neckischen Wesen. Ich fand also, das.
Es ist nicht so, dass die Ilz nicht nochmal auftauchen und da nochmal drauf eingegangen wird, aber eine Erklärung, eine wirkliche Erklärung gibt's nicht. Und genauso wenig für Wanderer.
Wo sind wir gerade aktuell bei 197? Sie haben noch zwei Bände Zeit, die Sache aufzulösen.
Ich glaube, 198 ist Duell der Bestien, also. Und 199 wird dann wohl das
Aufwahl stattfinden.
Also, da wird eher jemand ganz kräftig einen in den Hintern bekommen.
Ja, auch Wanderer.
Genau. Ich glaube, das ist der Handlungsort ist, glaube ich, woanders, aber wer weiß, ne?
Lassen wir uns doch überraschen. Die hauen sich auf Wanderer Ilz um die Ohren und das letzte Geheimnis vor Band 200 wird gelöst werden.
Du darfst die Ilz nur an einem Bein fassen, ne? Nicht an beiden Beinen zusammen, wenn du sie jemandem um die Ohren haust.
Ja, bitte, Ich würde gerade, also wenn ich hören würde, wie man befremdet schaut, würde man mich jetzt befremdet schauen hören, verstehst du?
Ja, du sagst, man haut sich die Ilz um die Ohren, ne? Ich stelle mir das gerade so vor wie so ein Plüschcookie, den jemand am Bein fasst und dann jemand um die Ohren haut. Oder vielleicht sogar quer durch einen Raum schmeißt oder so. Oder von einem Sessel herunter. Ich spiele darauf auf München an.
Du meinst auf den werten und hochgeschätzten Herrn Corvus, der es nicht duldet, einen Plüschcookie neben sich auf der Bühne sitzen zu haben.
Richtig, ja? Wo dieser dann plötzlich von dem Sitz runterfliegt. Der arme Kerl.
Unglaublich, was macht er auch da? Es ist ja ganz... Ja, es ist ganz gut. Also halten wir fest, die Sache mit Wanderer wird wahrscheinlich bis Band 200 nicht aufgelöst. Wir müssen mit einem ewigen Rätsel leben und das ist ja auch vielleicht nicht das Allerschlechteste bei so einer Sache.
Es ist ja auch in der Erstauflage immer so gewesen, dass immer noch Rätsel übrig gelassen wurden für spätere Zeiten, für schlechte Zeiten.
Genau, wie Wim Wandemann erzählte, es gibt nur unerzählte Geschichten.
Ja, und vielleicht kommt dann doch nochmal irgendwann was, kann ja sein. Kommt darauf an, ob es nach Band 200 noch eine Rolle spielt.
Schauen wir mal. Worüber ich tatsächlich noch gestolpert bin, ist die kobaltblaue Walze.
Ja, das habe ich extra so angeworfen.
Das war mir klar, dass du das extra so gesagt hast, damit ich es nachher auch nochmal aufgreife.
Diese Walzen, ja?
Ja, denn jeder kundige Rodanist weiß, was eine kobaltblaue Walze ist. Da eiert ein Kosmokrat mit durch... Das Universum.
Jetzt übertreibst du es. Kosmokraten sitzen da normalerweise nicht drin, nur Beauftragte von denen.
Ja.
Gut. Das können aber die unterschiedlichsten sein. Die Walzen tauchten ja das erste Mal bei der Thematik der kosmischen Burgen auf, mit den Ufonauten. Und später wurden sie dann zu den Superraumschiffen der Kosmokratenbeauftragten.
Wohl sagen, es sind schon Kosmokratendampfer.
Ja. Wir wissen ja auch, wo die gebaut wurden. Dafür gab es spezielle Werftplaneten und der Bau einer solchen Walze dauert auch schon mal dreistellige Jahreszahlen. Und ja, die sind eben, ja, die haben richtig Wumms, wenn man sie einsetzt. Diese Walze hier ist natürlich jetzt nicht ganz das, was man aus der Erstauflage kennt. Es ist eine kobaltblaue Walze, sie ist aber nicht ganz so groß wie eine solche und sie ist auch nicht ganz so mächtig wie eine solche, aber es ist eben eine gewisse Anspielung darauf, ein, könnte man es jetzt Name-Dropping nennen, ist es ja eigentlich im Grunde genommen nicht, aber es ist eine Anspielung.
Ich frage mich gerade, was ist es? Ich meine, da eiert ja dieser Carfesh drauf rum.
Ja.
Ist es eine Anspielung, ist es eine Hommage oder ist es gar eine verschenkte Chance? Weil, ich meine, eine kobaltblaue Walze ist eine kobaltblaue Walze, verstehst du? Das ist ja quasi, das ist ja nicht irgendein Raumschiff.
Ja, im Grunde genommen ist es, wenn man es von der Erstauflage ansieht, ist es ein Degrading. Eine kobaltblaue Walze hat gefälligst fast allmächtig zu sein, verglichen mit den Mitteln, die die Gegenseite einsetzt, sind die ja sehr selten und sehr, sehr mächtig. Und sie hier jetzt so einzuführen, dass sie eben das nicht ist, ist natürlich ein ziemlich harter Schlag für einen Erstauflagenleser. Aber wir befinden uns nun mal nicht in der Erstauflage und
ich weiß,
da ist das eben anders.
Aber ich aber kam nun mal von der Erstauflage, entschuldige bitte.
Ja, ich auch.
Ich weiß. Ich empfand das trotzdem als ein wenig komisch an der Stelle.
Ich auch.
Ich meine, ich habe ja auch danach schon 3, 4, 5 bis 7, 9 Neos gelesen. Nie wieder ist mir so ein Schiffchen um die Ecke gekommen.
Ebenso wenig wie Carfesh im Grunde genommen. Im Prinzip, bei Neo wird auch auf diesen ganz kosmischen Überbau mit Kosmokraten und Materiequellen etc. pp. Bisher komplett verzichtet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, verzichten sie auch weiterhin und bewusst darauf. Das ist von dem bisherigen Background, den man eben auch so aufgebaut hat, wäre das auch gar nicht so, nein, ich will nicht sagen nicht möglich, möglich ist alles, ne? Man muss nur lange genug gucken oder sich was überlegen, aber gar nicht so wahrscheinlich eben, dass man das da im Hintergrund stecken hat und dafür wären sie auch gar nicht bereit, was das angeht. Dafür müssen sie noch ein bisschen länger die Serie laufen lassen, bis sie so etwas wirklich bringen können. Und sie halten das Tempo ja in der Hinsicht doch etwas niedriger, was ja eigentlich insofern auch ganz okay ist, dass es eben nicht ganz so schnell vorangeht wie in der Erstauflage, wo man dann ganz schnell auch an die Grenzen stieß und dann tatsächlich so etwas wie Kosmokraten und sonstigen kosmischen Überbau einführen musste.
Ich finde das absolut begrüßenswert. Es gibt genügend Geschichten, die noch zu erzählen sind, ohne irgendwelche Kosmokraten. Und auch wenn ich gestolpert bin, kann dann so eine kobaltblaue Walze von mir aus gerne auch nicht mehr als ein blauer Sportwagen sein. Das geht dann auch in Ordnung. So, jetzt haben wir tatsächlich relativ wenig über Transmitter geschimpft.
Ja, ist doch toll, ne? Wie wir uns darum manövriert haben.
Ich wollte einfach nicht 5 Minuten über den Unsinn von Zeitreisen schimpfen. Das wäre dann auch doof geworden.
Transmitter spielen in der Serie danach auch eigentlich eine relativ geringe Rolle. Erst wieder, Moment, in den Bänden nach 100 tauchen sie dann erstmal wieder in unterschiedlicher Form auf und auch die Sache mit Zeitreisen per Transmitter. Es wird eigentlich relativ flach gehalten.
Doch ganz gut so, finde ich.
Ja. Überhaupt Transmitter spielen in der Serie wirklich eine sehr geringe Rolle. Zumindest bei den Menschen. Also,
ja, was ich ja auch wieder passend finde. Also, ist ja sehr bodenständige.
Ja, der Punkt ist ja auch, dass Transmitter eigentlich in gewisser Weise eine Deus Ex Machina darstellen. Nach dem Motto, ja, wenn wir mal in Gefahr geraten, dann bauen wir eben unseren transportablen Transmitter auf und verschwinden und sprengen den. Zack, erledigt. Was natürlich nicht möglich ist, wenn man keine Transmitter bauen kann und die Dinger auch nicht mittransportieren kann, so ohne weiteres, da man gar nicht so viele davon hat. Deswegen ist das auch ganz gut so. Dann muss man sich eben etwas anderes einfallen lassen.
Das finde ich tatsächlich für wahr schön durchdacht an der Stelle.
Denn was bringt es, Teleportern ihre Fähigkeiten einzudampfen, wie es ja der Fall ist? Teleporter haben hier nicht diese monströsen Fähigkeiten in der Erstauflage teilweise, zumindest in der Anfangszeit, und dann plötzlich die Transmitter einzuführen und damit hat man das Ganze wieder. Ganz so davon abgesehen von den Fiktivtransmittern der Erstauflage, von denen wir gar nicht reden wollen. Ja, und wenn man dann allerdings dann auch noch die Fähigkeit hat, bei Transmittern durch die Zeit zu reisen, was, naja, von der Grundkonstruktion dieser Geräte eigentlich sogar durchaus logisch ist bei den Dingern, weil man bewegt sich durch den Hyperraum. Und warum soll man dabei eigentlich auch die Zeit überwinden können und nicht nur den Raum? Die Zeit ist eine Dimension wie jede andere. Warum nicht? Ne? Nur man sollte es nicht ausarten lassen und das ist in dieser Staffel natürlich passiert, weil die eben diesem Rätsel innewohnen, aber später hat man das dann dermaßen zurückgefahren, dass man sich manchmal fragt, gibt es überhaupt noch Transmitter?
Ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, wie die Autoren das denn glaubhaft schaffen, dieses monströse Wunderding dann wieder glaubhaft in die Kiste zu packen.
Naja, wer keine Transmitter bauen kann, kann sie auch nicht benutzen.
Ja, gut.
Okay. Und sie können sie nicht bauen.
Ja.
Das ist Fakt.
Mal schauen. Warten wir mal ab. Eine schöne Sache, ich fand, auch wenn ich die Staffel nicht so wirklich, ich fand ja schön, dass Erik Manoli noch dabei ist.
Ja.
Das ist einfach so ein nettes, kleines Ding am Rande, was ich einfach... Da habe ich beim Lesen gedacht, och, das ist aber schön, dass der Alte noch da ist. So.
Der Alte.
Der Alte ist gut.
Ja.
Ich fand ihn gut. So.
Ja. Der hat jetzt auch nicht wirklich die übermäßig große Rolle, auch später nicht in dem Maße. Er ist eine Figur, die immer wieder mal auftaucht und ja, bis zu einem gewissen Grad. Und er ist eben ein wiederkehrender Charakter, den man gerne sieht.
So, und dann kennt ihn jetzt nämlich wieder. Weil wir wissen alle, Faust, Gott, Teufel, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern.
Ja. Während eine gewisse andere Person, nennen wir sie einfach mal Tiffy, obwohl der Tiffy hier ein ganz anderer Tiffy ist, sich hier auch einiges erlaubt am Anfang der Serie, was ihn sehr an den Erstauflagen Tiffor erinnern lässt, was allerdings nicht so bleiben wird.
Peter ist ja schon gestandener und ja, sehr sachlicher.
Das kommt dann daher, dass jemand keinen Zellaktivator und keine Zelldusche oder sowas kriegt, sondern tatsächlich auch altert und, will man es jetzt Weisheit nennen, auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung sammelt mit dem Alter und seinen Weg gegangen ist, seinen eigenen Weg. Aber das kommt erst noch später. Erstmal, wenn die dreht er noch so richtig auf.
Ich bin gespannt, was da noch auf mich warten wird.
Ja, das kommt vor allem dann zu der Zeit, wo der Handlungsablauf sich wirklich drastisch von der Erstauflage abwendet. Und das kommt schon bald. Dauert dann nicht mehr ganz so lange.
Nenn mal einen ungefähren Bereich.
Oh, warte mal. Protektorat Erde. Wobei, da ist ja vorher schon die Erde, das ist die Erde.
Protektorat Erde ist doch da, wo die Arkoniden die Erde besetzen.
Das ist ja dann schon, sagen wir mal, Nachbarn 50.
Ja.
Ja, so ungefähr. Ab da wird es schon deutlich anders, ja.
Ja. Dann, also ab Band 50 kann man sagen, okay, hier geht's, wendet es sich ab von dem, was vorher war, also wirklich ab. Es gibt natürlich da auch schon Anpassungen, aber die sind mehr in der Form, dass man intensiver auf Sachen eingeht, die man in der Erstauflage zwar durchaus hatte, aber die eben nur ganz kurz angeschnitten wurden. Es wird mehr auf der Erde gemacht, es wird mehr auf Archon eingegangen. Die Mutanten wird mehr eingegangen, die bekommen eben mehr Profil. Das ist alles mehr intensiviert, was ja auch okay ist, aber wirklich die Abgrenzung von der Erstauflage passiert, sagen wir mal, an 50 und danach.
Haben wir noch irgendwas vergessen in der Rückschau? Wir haben gesprochen natürlich über den Inhalt. Wir haben uns ein bisschen um den Anfang gekümmert, dass Rodan eben nicht der Administrator wird. Wir haben uns über die Rolle des Administrators unterhalten. Haben dann den ganzen zerwuselten Mittelteil mehr oder weniger in einem aufgespannt und haben uns dann am Ende über Atlan, Es und den Halbkugelplaneten Wanderer unterhalten.
Dann sollten wir vielleicht nochmal auf die Titelbilder eingehen.
Hier ist schon klar, dass die Leute uns zuhören, aber...
Ja, dann müssen sie das eben in der Peripedia mal nachgucken währenddessen.
Hast du denn ein besonderes Titelbild, auf das du eingehen möchtest? Weil wenn du das tust, dann habe ich nämlich tatsächlich auch eins.
Also ich hätte nicht nur eines, natürlich erst einmal vorrangig Band 24, Welt der Ewigkeit, wo wir dann eben auch tatsächlich die Halbkugelförmigkeit dieser Welt sehen. Das ist schon interessant, wie man so eine halbkugelförmige Welt darstellt, vor allem was die Proportionen angeht. Es ist ein schönes Bild, schön, also kräftige Farben mit dem netten Hintergrund. Ich weiß nicht, habt ihr das jetzt auch mal so
vor Augen? Ich habe eine grüne Halbkugelwelt vor einem blauen All-Hintergrund und es ist tatsächlich so, dass ich Bewuchs- und Gewässerflächen der Ebene auf diese Halbkugel fortsetzen. Also
genau.
Scheibenwelt.
Ja, so ist schon interessant, ne? Es ist natürlich nicht das, also es ist natürlich schon ein gewisses Problem, ne? Es ist teilweise auch nicht ganz so, wie es sich. Also dieser Wasserfall, den gibt es, glaube ich, wirklich, der wurde beschrieben in Band 24. Aber jetzt wenn man sich zum Beispiel die Proportionen der Stadt ansieht, ist das natürlich extrem, weil das ist natürlich übertrieben, damit man es überhaupt darstellen kann. Kann ich verstehen. Es ist ein interessantes Bild, physikalisch nicht korrekt, aber was ist an einer Halbwelt schon korrekt? Vor allem, dass anscheinend die Bäume da sehr, sehr groß sind. Also, wenn man diese Proportionen sehen würde, wäre diese Welt sehr, sehr klein. Man bekommt da nicht so ganz den Eindruck, dass es sich um einen Planeten handelt, sondern mehr um eine Station. Dafür würde das Bild wirklich ganz gut passen. Ja. Der Eindruck eines Planeten kommt nicht auf.
Nee, eher so Murmel.
Also, ich kenne. Wo war das? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Comicserie Silage kennt. Da gibt es so eine Mini-Welt als letztes Relikt einer, ich sag mal, terraformten Welt, die natürlich nicht Terraforming war. Da ist eine ganze Kugel allerdings, so ganz klein, eine Station, die also wirklich nur ein paar Kilometer groß ist und dann eben in einer Schale eben, damit die Atmosphäre drin bleibt. So kommt mir das irgendwie vor. In der Größenordnung dann auch, dass das Ding hier ein paar Kilometer, vielleicht 10, 20 Kilometer groß ist und das war's dann. Man bekommt irgendwie nicht so richtig den Eindruck, dass es ein Planet ist, aber trotzdem ein sehr interessantes Bild eben, wo man dann eben auch einen Eindruck bekommt, was mit Wanderer jetzt wirklich gemeint ist.
Ja, wobei, wenn ich mir dieses Bild im Vergleich zu den 7 anderen angucke, es fällt deutlich in der Darstellung raus. Also ich finde, es ist kein typisches... Periroda Neo-Titelbild, obwohl es auch von Dirk Schulz und Horst Grötter gemacht wurde. Mhm. Aber ich finde es eben deutlich anders, weil da nur wirklich diese Kugel drauf abgebildet ist. Sonst haben wir ja oft irgendwelche kämpfenden Leute oder es fliegt mal ein Raumschiff von links nach rechts oder so. Und da haben wir wirklich so einen ganzen Planeten, der mich gerade tatsächlich fast an einige Werke von Johnny Brook erinnert.
Solche Dinge auch ganz gut darstellen konnte.
Ansonsten sind entweder Raumschiffe oder Personen da.
Genau.
Was oder, ja.
Oder kämpfende Personen und kämpfende Raumschiffe.
Ja. So ein klassisches, ja, wie soll ich das nennen? Sci-Fi-Bild ist natürlich Band 21, Weltenspalter. Wobei der Weltenspalter hier gar nicht dargestellt wird. Da wäre so eine halbe Welt natürlich auch interessant gewesen. Aber nein, es wird ein Transmitter. Mit einer, ja, wie soll man sagen? Ist das jetzt Kryosoptor oder was? Oder Tora, soll das Tora darstellen?
Eine Frau mit einer ordentlichen Wumme.
Genau. Doch,
das ist Tatjana Michailowna.
Ach ja, genau.
Ordentliche Wumme. Naja, manch einer hatte dann auch damals gesagt, eine ordentliche Oberweite. Was natürlich deutlich hier zu sehen ist, vor dem Transmitter.
So weit würde ich nie gehen. Der Transmitter ist noch deutlich zu sehen, mir fällt die Knarre ins Auge.
Wenn es nach dir ginge, müsste wahrscheinlich die Oberweite größer sein, damit man den Transmitter nicht sehen
Herren, kann. Meine Herren, wir wollen doch keine Schleicherotik.
Das ist Erstauflage. Das zählt hier nicht.
Ich weiß. Was ich schön fand, an Titelbild war die schwimmende Stadt.
Ja, das ist schon.
Und zwar habe ich mich dem genähert, weil ich habe die ersten Staffeln lese ich ja noch in den Platinbänden. Und da ist dieses Heft nämlich, ist ein Ausschnitt gespiegelt auf dem Platinband Nummer 5, Straße der Transmitter. Da sind abgebildet zwei, ja, aquatisch-humanoide Lebensformen mit komischen Ohren und Schuppen.
Das sind eben Pheronen von der Welt Feyan, war das, glaube ich.
Genau. Und die schwimmen da rum und darunter steht Straße der Transmitter. Und ich dachte, was will mir der Zeichner jetzt sagen? Bis ich mir dann das anguckte und dachte, oh, das Ding heißt ja immer noch original schwimmende Stadt. Und dann ist dann auch die Stadt im Hintergrund abgebildet und die ganze Sache wird dann klar. Das war so mein Lieblingscover.
Was mir hier an der Sache, auch sowohl an dem Band, aber vor allem an dem Titelbild eben da aufgefallen ist, eben, dass das auch durchaus, wenn man sich die Entwicklung der Pheronen eben auf ihren verschiedenen Planeten ansieht, auch einen gewissen Zukunftsblick für die Terraner aufzeigen kann, was die Entwicklung angeht. Die Pheronen haben das ja im Grunde genommen schon in ihren Jahrtausenden durchgemacht, die Anpassung an verschiedene Umwelten. Dass das eben auch eine Art Ausblick auf die terranischen Anpassungen sind, die noch kommen können, wenn sie denn jemals außerhalb des Sonnensystems siedeln sollten. Okay, ich sag's einfach mal, sie tun es ja dann ab Band 200. Dann ist es zumindest endlich soweit. Und die Pheronen tun das ja schon seit Jahrtausenden mit Hochs und Tiefs in der Entwicklung und haben sich eben auch schon angepasst. Und das sehe ich eben in dem Titelbild eben doch angedeutet, eben, dass das eben auch bei den Menschen kommen kann. Ich rede jetzt hier nicht unbedingt von Siganesen oder Ertrusern oder noch extremer Oxtorner, aber ähnliches wie hier dargestellt. Die Anpassung an unterschiedliche Umwelten.
Finde ich schön, gefällt mir. Ich habe noch ein anderes Titelbild. Und zwar geht es um das Heft Nummer 19, Unter zwei Sonnen.
Unter zwei Monden. Das habe ich mir gerade auch aufgemacht, weil ich mir dachte, dass du das sagen würdest.
Ja, was mir daran, oder was mir ins Auge fiel, da ist eine Echse, irgendwie so ein Chamäleon, irgendwas, also was Grünes mit Schuppen. Und es hat einen fabelhaft faszinierenden Raumanzug an. Und diesen Raumanzug, dachte ich, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und dann, ja, ich komme wieder mit der ersten Auflage um die Ecke. Wenn ich mir dann beim 2600 das Thanatos-Programm angucke, dann trägt der Olle Rodan in der Erstauflage dieselbe Jacke.
Wer hätte das gedacht?
Also sie ist natürlich ein bisschen anders, aber ich würde sagen, sie ist vom selben Designer.
Vielleicht hat er sie verliehen.
Es ist auch übrigens vom Zeichner Dirk Schulz dieselbe Jacke.
Vielleicht hat er aber dann den Schwanzauswuchs, ne, von dem Topsieder wegmachen lassen, zunehmen lassen.
Ja, und rote Schläuche auf der Vorderseite umgewandelt. Nein, beides wurde von Dirk Schulz gemalt. Neo 19 unter zwei Monden und Erstauflage 2600 das Thanatos-Programm. Warum hattest du es auf und dachtest, ich würde es aufschlagen?
Tja, ich kann in die Zukunft sehen.
Oh Gott, du bist ein Mutant.
Ja. Präkognition ist mein Ding.
Yay.
Ich kann zum Beispiel voraussagen, dass in einigen Stunden die Sonne aufgehen wird. Wusstet ihr das?
Das ist unglaublich, aber ich glaube, wir schweifen ab.
Einmal müssen wir abschweifen. Wir müssen mindestens einmal pro Folge abschweifen.
Ja, das ist vertraglich geregelt, habe ich auch gehört.
Ja, das habe ich so gehört, das ist so festgelegt.
Das müssen wir tun. Haben wir diesen Vertrag an dieser Stelle jetzt erfüllt?
Ja. Denn im Hintergrund ist ja das Zirkuszelt zu sehen.
Stimmt. Das ist schön. Das ist auch ein schönes Bild. Haben wir doch andere Bilder, über die wir in dieser Staffel sprechen müssten?
Ja gut, Band 18 ist mehr so Battletech.
Ja.
Ich so richtig sehr. Das war also Standard. Aber man kann schon sagen, dass die Titelbilder auch hier durchaus eben einen gewissen Bezug haben zu der Handlung. Und zwar einen starken Bezug jeweils zur aktuellen Handlung dort. Was ja bei der Erstauflage nicht immer so der Fall war. Wenn wir schon mal wieder dabei sind.
Ich hab's nicht gesagt.
Aber ich.
Na gut. Ja, dann lasst uns langsam zum Schluss kommen. Wir vergeben wie immer natürlich keine Note und keine Wertung. Aber wir können natürlich ein persönliches Fazit ziehen. Sven, bei dir ist die Lektüre schon was länger her. Was denkst du im Rückblick über Staffel 3 der Perry-Rodan-Neo-Serie, das Galaktische Rätsel?
Ja, im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also so rückblickend, das, was ich noch im Kopf hatte von damals, erfahren, etwas zäh zu lesen. Aber es hatte, wie wir ja jetzt nochmal festgestellt haben, auch so im Rückblick, sowohl am Anfang als auch am Ende so ein paar durchaus nette Sachen dabei. Ne? Also so, nicht Roden wird Administrator, sondern Adams. Am Ende lehnt unser guter Perry dann den Zellaktivator ab. Also so ein paar Sachen, die durchaus so als Aha-Effekt gedient haben in der Mitte, aber ja, zerfahren. Anstrengend zu lesen. Das ist so das, was ich noch gefühlt im Kopf habe.
Ralf, wie sieht's bei dir aus?
Ja, wenn man von dem verwirrenden Hin- und Hergüpfer absieht, haben wir natürlich nicht nur ein paar Schlüsselszenen, sondern auch ein paar Schlüsselfiguren, die auftauchen, die das Ganze natürlich durchaus zu einer, ja, ich will es jetzt nicht Schlüsselstaffel sagen, machen, aber es ist, man sollte es schon gelesen haben, zumindest überflogen haben. Es sind einige Figuren, die auch hier eingeführt werden, die durchaus eine Rolle spielen, später noch. Also es sind wichtige Schlüsselbereiche da, aber in der Gesamtheit ist es, ja, zerfahren ist schon ein gutes Wort. Verwirrend. Ein bisschen durcheinander. Aber man sollte es eben grundsätzlich schon gelesen haben.
Ja, mein eigenes Urteil hat sich über diese Folge tatsächlich ein wenig gemildert. Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist der größte Mumpitz, der jemals unter dem Namen Perry Rodan verkauft wurde. Und noch weit schlechter als N87. Erstauflagenleser mögen mich jetzt bitte sofort steinigen. Ich fand es auch total verwirrend. Diese ganze Zeithopserei und Springerei fand ich überhaupt in keinster Weise irgendwie gut. Ich habe zwischendurch mehrfach den Überblick verloren. Und ja, zwei Bände auch echt nur überflogen, weil ich überhaupt da keinen Draht zu gefunden habe. Was ich völlig verzockt fand, war Atlan. Trotzdem habt ihr mir ja unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass hier wichtige Informationen für weitere Staffeln gegeben werden, die wichtig sind für später. Dass Julian Tiflor am Anfang eines großen Wege steht, was mich sehr spannend werden lässt. Und es, der ja irgendwie so ein bisschen nebenher auch eingeführt wird, eine völlig andere Geschichte hat als in der Erstauflage, was mich auch sehr, sehr neugierig macht. Und was mich sicherlich die nächsten Bände auch wieder mit etwas mehr Begeisterung lesen lassen wird, was übrigens auch schon in Staffel 4 so war, möchte ich an dieser Stelle kurz noch sagen.
Dann bräuchten wir noch den Ausblick sozusagen auf die nächste Staffel. Das wäre dann nämlich Vorstoß nach Arkon.
Aber was da wohl passiert?
Was macht man da wohl?
Die gehen in Puff.
Ah. Wobei ich jetzt schon sagen kann, das war damals doch reichlich umstritten.
Okay.
Dieser Vorstoß nach Arkon. Aber das kann man dann ja nochmal genauer eingehen.
Darauf werden wir genauer eingehen. Ich bin es gerade am Lesen und ich bin, glaube ich, gerade, weiß es gar nicht, wo bin ich denn? Ich bin in der Platin-Edition 8 bei Söldner des Imperiums.
Das ist ja schon in der zweiten Hälfte dann.
Ja, im zweiten Drittel, weil wir haben es nämlich tatsächlich mit einer 12-bändigen Staffel zu tun. Das erste Mal.
Ja, ich habe gerade
nachgeguckt. Das ist die erste 12 Bände, genau. Bis dato, bis zur aktuellen Staffel waren es noch 8 und dann ging man auf 12 Bände über. Was dann später wieder nochmal auf 10 reduziert wurde.
Genau, also der Vorstoß nach Arkon wird uns nicht nur in ein phyronisches Bordell bringen, sondern auch uns in 12 Bänden den Vorstoß nach Arkon näher bringen. Nicht ganz unumstritten, Ralf, das wirst du uns sicherlich dann erklären.
Genau. Wir werden auch neue Völker kennenlernen, andere Völker näher kennenlernen, was ja ganz normal ist. Wenn man sich in Richtung Arkon bewegt, wird man schon mal auf andere Völker treffen, aber auch Völker, die man so in der Erstauflage nicht kennengelernt hat.
Dann schauen wir mal. Dann bin ich gespannt auf das, was wir uns hier in 4 Wochen zu Gemüte führen werden. Und ich merke, es ist eine 12-bändige Staffel. Ich muss mich verdammt nochmal ranhalten mit dem Lesen.
Möchtest du dann die Zusammenfassung machen?
Ich bin, glaube ich, in der Reihe mit der Zusammenfassung. Die werde ich dann wohl machen.
Tja.
Jawohl. In diesem Sinne, liebe Terranerinnen und Terraner, gehabt euch wohl und bis in 4 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.